Es ist jetzt schon der 13. Teil dieser Predigtreihe. Und ich hatte eigentlich gehofft, es kommt nie so weit. Nicht schon wieder eine Predigt über die Liebe Gottes. Das geht vielleicht nur mir so. Aber ich sage vielmals, und ihr kennt mich, viele von euch haben das auch schon von mir gehört, ich glaube, der Begriff wird ein bisschen inflationär gebraucht. Die Liebe Gottes. Überall ist die Liebe Gottes. Es ist die Liebe Gottes, die dieses macht, die jenes macht, die alles zudeckt, die heraufholt oder was auch immer. Es ist immer die Liebe Gottes. Es gibt viele gute Predigten über die Liebe Gottes, auch viele wahre Dinge. Und es gibt aber auch viele seichte, also oberflächliche Predigten oder Meinungen oder Vorträge oder was auch immer. Ich habe, aber das ist wirklich nur mein persönliches Ding oder vielleicht auch Problem, ich weiß es nicht. Liebe Gottes ist so ein, für mich ein bisschen, darf ich jetzt das sagen, ein bisschen ausgelutscht. Aber, jetzt kommt es natürlich schon, das ist nur mein Ding, gell? Sie ist dennoch sehr, sehr zentral und das weiß ich auch. Sie ist zentral und sie darf auch zentral sein und sie muss auch zentral sein für das Evangelium. Ich glaube, meine Gefühle da kommen nur daher, dass ich schon so vieles gehört habe und gelesen habe, wo ich muss sagen, ja, kann man so sehen. Darum hatte ich ein bisschen Angst vor dem heutigen Teil. Nicht, dass ich da noch irgendwie noch persönlich dann irgendetwas vergesse oder unter den Tisch kehre, das eigentlich dazugehört. Aber ich hoffe nicht. Und ich hoffe dann vielleicht, dass diese Predigt ein bisschen spannender ist als all die vielen Liebe Gottes Predigten, die ich gehört habe, die langweilig waren oder halt sehr, sehr allgemein. Wie gesagt, ich weiß sehr wohl, dass die Liebe Gottes sehr zentral ist. Und es ist nicht ein Thema, dem ich aus dem Weg gehen will. Aber wir haben heute Morgen jetzt auch viele Lieder wieder gesungen und das ist ja auch alles wahr. Und auch die Verse gehört, wir kommen dann nochmals darauf zurück. Es ist wichtig, dass wir das nicht vergessen. Sie ist zentral. Für uns, warum? Weil wir halt auch Objekte der Liebe Gottes sind. Gottes Liebe ist nicht einfach nur da und gilt irgendetwas, sondern sie gilt uns und seiner Schöpfung, nicht zu vergessen. Doch in diesem Kontext zu dieser Predigtreihe, zu den Eigenschaften Gottes, ist sie eben, in Anführungszeichen, nur eine weitere Eigenschaft Gottes. Das macht es manchmal schwierig zu betonen oder herauszuarbeiten, was jetzt hier wichtig ist. Denn erinnern wir uns, alle Eigenschaften Gottes sind immer gleichzeitig vollkommen präsent in Gottes Wesen. Also wie auch immer Gott handelt, was auch immer passiert, Liebe ist auch immer Teil davon. Auch wenn wir vielleicht mal etwas erleben, das einem Zorn nahe kommt, aber Liebe ist immer präsent bei Gott. Das ist auch wichtig, nicht zu vergessen. Eine Definition der Liebe Gottes habe ich in einem Dogmatikbuch gefunden. Gottes Liebe bedeutet, dass Gott ewiglich anderen etwas von sich selbst gibt. Diese Definition versteht Liebe als eine Selbsthingabe zum Nutzen anderer. Zu unserem Nutzen. Diese Eigenschaft Gottes zeigt, dass es ein Teil seines Wesens ist, etwas von sich selbst zu geben und anderen Segen oder Gutes zu bringen. Liebe ist also halt immer noch auf etwas anderes oder auf jemand anderen gerichtet. Sie geht hinaus. Nach all diesen Eigenschaften, die wir angeschaut haben zusammen und wir uns bewusst machten, dass Gott eben ewig ist, dass er unendlich ist, also grenzenlos, allgegenwärtig, allmächtig, gnädig. Was hatten wir noch? Ja, Ja, sie waren schon ein paar, gell? Und so weiter. Und gut ist, genau, ist auch diese Aussage unglaublich groß, was wir hier lesen. Gott gibt etwas von sich selbst weiter. Und was fällt uns dazu ein? Gott gibt etwas von sich selbst weiter. Was fällt uns ein?
Jesus.
Ja, Jesus genauer ein bisschen. Ja, sein Sohn. Und wie hat er ihn gegeben? Sein Leben, ja. Golgatha. Golgatha kann uns da in den Sinn kommen. Und Golgatha, wir wissen, das Kreuz ist der Ankerpunkt des Evangeliums. Und das wissen wir schon seit Johannes 3,16, gell? Ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Natürlich bedeutet das Freude für uns und eine Perspektive, die in die Ewigkeit blickt, haben wir jetzt vorhin auch gerade gesungen. Damit hat er uns einen großen Segen gegeben. Diese Liebe hat er uns nicht erst bewiesen, nachdem wir umgekehrt sind, also nachdem wir etwas getan haben, was er quasi erwarten würde, so wie es manchmal bei uns Menschen ist, gell? Man bekommt Liebe als Lohn oder Zuneigung oder Anerkennung. Nein, wir haben es auch gesungen. Diese Liebe hat er uns nicht erst bewiesen, nachdem wir umgekehrt sind. Diese Liebe galt uns schon, als wir noch Sünder waren. Oder halt immer noch sind. Hä? Und in Rebellion gegen ihn lebten, Römer 5, 8. Oder auch im Kolosser ganz am Anfang, in diesem kleinen Hymnus, der da vorkommt. Dies verlangt nach einer Antwort. Diese Liebe, die da auf einen zukommt, ohne dass man sie verdient hat. Und ohne dass man eigentlich irgendwie in erster Linie schon erwarten könnte oder müsste, dass man selber das Ziel einer solchen Liebe sein sollte. Und dann kommt die auf einen zu und muss man schon sagen, das verlangt nach einer Antwort. Will der Mensch Gott zurücklieben oder eben auch nicht? Die Liebe Gottes ist eine mittelbare Eigenschaft. Das heißt, auch der Mensch kann lieben. Auch der Mensch kann so lieben, auf ähnliche Weise wie Gott, also ohne Ansehen der Person, etwas von sich selbst geben. Jesus fasste das im Doppelgebot zusammen, Matthäus 22, gell? Wie geht es? Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Etwas um sich selbst geben. Gott lieben heißt, auch in diesem, da haben wir es gehört, Gott lieben heißt, seine Gebote befolgen. Gehorsam. Menschen lieben heißt, das Gleiche durchzumachen, wie Gott manchmal. Wie Gott durchgemacht hat. Liebe zu geben, ohne Echo, ohne Auswirkung. Das kann auch immens wehtun. Oder Liebe zu geben und man bekommt das pure Gegenteil davon zurück. Und was noch mehr wehtun kann, zu lieben, obwohl einem das Herz etwas anderes sagt. Zum Beispiel dem Nächsten. Die Wahrheit zu sagen, statt ihn einfach nur zu ermuntern. Ja, das ist schon richtig, wie du das machst. Oder wie du das tust. Weil man einfach ermutigend sein will. Ja, das ist doch die christliche Liebe. Man will doch ermutigen, oder? Man will Freude weitergeben. Aber was ist größer? Ermutigung in diesem Leben oder die Wahrheit für das ewige Leben? Können wir denn immer nur nach unserem Herzen handeln, weil wir etwas Gutes tun wollen, aber die Wahrheit dann eigentlich zurückhalten? Ist jetzt ein bisschen vage, gell? Aber wenn wir Geschwister sehen im Glauben, die die ein sündiges Leben führen, sollen wir sie dann aus dem Motiv heraus christlicher Liebe sie ermutigen, dabei zu bleiben? Oder sollten wir nicht lieber sagen, du, hör mal, das geht so nicht, das ist falsch in Gottes Augen. Das kann wehtun. Ich kann mich auch an Situationen erinnern mit meinen eigenen Söhnen, als ich ihnen die Wahrheit sagen musste und sie nicht ermutigen einfach so konnte bei Dingen, die sie getan haben oder die sie gedacht haben. Und das macht nicht immer Spaß, das ist nicht eine Freude. Liebe macht nicht immer nur Spaß, in diesem Sinne. Liebe im biblischen Sinne ist nicht einfach ein Gefühl, eine Zuneigung, das kann schon auch sein, sondern in erster Linie die Nachahmung Gottes. Und wenn man sagen müsste, dass Gott einfach nur liebt, indem er einfach nur lieb mit uns ist oder gut mit uns ist, dann ist das nur die halbe Wahrheit. Er erzieht uns doch auch, oder? Das alte deutsche Wort züchtigt, oder? Also er erzieht uns mit dem, welchem Ziel? Wir hatten das letztes Mal schon. Mit dem Ziel, Christus ähnlicher zu werden. Und das ist manchmal hart. Ich glaube, vielleicht, ich stelle mir das gerne so vor, ich weiß es aber nicht, aber vielleicht hat auch Gott, tut es auch ihm manchmal weh, wenn er uns so auf den Weg zurückführen muss. Nachahmung Gottes, Güte erweisen, Barmherzigkeit und Gnade üben, dienen, Gerechtigkeit tun oder erweisen, Wahrheit sagen. Das ist auch Liebe. Wie gesagt, bei Gott kommt alles immer gleichzeitig vollkommen vor, zu jedem Zeitpunkt. Schauen wir uns ein paar Dinge, ein paar Eigenschaften dieser Liebe Gottes miteinander an. Gottes Liebe ist zuerst einmal eine, ja, so ein Fremdwort, intratrinitarische Liebe. Also, ja, genau. also die Liebe in der Dreieinigkeit, innerhalb dieser Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Geist. Gott Vater liebt seit Ewigkeiten schon und in Ewigkeit auch weiterhin seinen Sohn, genauso auch seinen Geist, den Heiligen Geist. Der Sohn liebt ebenso vollkommen und ewig den Vater und den Geist. Und beim Geist geht es dann ebenso. Das ist die vollkommene, unendliche Liebe in der Dreieinigkeit. Unendlich in dem Sinne, sie nimmt nie ab, sie wird nicht geringer. Es ist nicht wie so ein Verliebtsein oder so. Gottes Liebe nimmt nicht ab. Denken wir an die Taufe Jesu, Matthäus 3. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Oder in Johannes 1 lesen wir von dem Sohn, der im Schoße, also lesen wir vom Sohn, der im Schoße seines Vaters war. Daran erkennen wir die Nähe und die Verbundenheit zwischen Vater und Sohn. Johannes 3, dann geht es weiter. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Johannes 5. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Bei Johannes geht es sogar viel weiter noch. Johannes 10. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Dann kann man noch Johannes 14, da gibt es noch zwei Stellen hinzunehmen und natürlich dann Johannes 17 im hohepriesterlichen Gebet, Vers 24. Du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Eben, von Ewigkeit her, vor unserer Zeitrechnung, bevor Gott dieses Universum und die Zeit geschaffen hat, vorher schon, hat der Vater den Sohn geliebt, in dieser Dreieinigkeit. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, was hat das mit mir zu tun? Ich bin ja nicht Teil dieser Dreieinigkeit. Ja. Gottes Liebe ist unendlich. Sie ist grenzenlos. Johannes 17, 23, am Vers vorhin, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Diese Liebe überspringt alle Grenzen. Sie gilt nicht nur in der Dreieinigkeit, sondern geht hinaus in seine Schöpfung zu uns. Vom Garten Eden her, durch die Geschichte und in allen Zeitaltern liebte Gott dich und mich wie seinen Sohn. Da kann man eigentlich gar nichts mehr dazu sagen, oder? Ja. Macht einen sprachlos. Ich weiß nur nicht, ob wir das vollkommen begreifen können. Ich weiß nicht, vielleicht kann das jemand von euch, und bei mir halt ist es wahrscheinlich nicht so, dass ich das so schnell gut begreifen kann. Aber ich muss trotzdem erstaunen, denn wir leben nur in unserer Zeit. Ich weiß nur, was bis ja, in meinem Leben vorgekommen ist, aber von Ewigkeit her. Und sie überspringt einfach alle Grenzen. Diese Liebe gilt allen. Auch in den dunklen Momenten, in denen wir denken, niemand liebt mich, da ist keiner. Klar. Gott ist aber da, haben wir gehört und gesehen. Gott ist allgegenwärtig. Und also ist auch seine Liebe immer da. Und seine Gnade und seine Barmherzigkeit und seine Gerechtigkeit und seine Güte immer da, allgegenwärtig. Sollten wir da nicht freudig sein? Vielleicht freudig und demütig. 1. Johannes 3, 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Haben wir vorhin auch gehört, gell, und gesungen. Er hat seinen Sohn gegeben, dass wir seine Kinder sein dürfen. Johannes 17, 26, wieder in diesem Gebet, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Allgegenwärtigkeit. Gottes Liebe kennt keine Grenzen. Sie fließt über zu allem und jedem aus der vollkommenen Liebe heraus, aus dieser Dreieinigkeit heraus. Gottes Liebe ist aufopfernde Liebe. Das habe ich am Anfang auch schon mal erwähnt. Es tut manchmal weh, jemanden zu lieben. Echte Liebe gibt, hat das Verlangen zu geben, ohne Ansehen des Empfängers. 3,16 Johannes haben wir ja schon gehört, gell? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Er gab ihn hin, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Er hat nur einen Sohn. Und diesen einen zu geben, bedeutet, ein bisschen zu geben. Ein kleines Stückchen, so, dass man gut vermissen kann. Nein, Gott hat alles gegeben. Er hielt nichts zurück. Und da Sohn und Vater eins sind, gab Gott sich selbst zu unserer Rettung. Obwohl wir ja in den Apfel gebissen haben. Aber Gott hat das gerade gebogen. Es gibt kein größeres Geschenk, keine größere Liebe, als dass Gott sich selbst gibt. Das muss man sich mal vorstellen. Zeigt mir einen anderen Gott, der das kann oder der das tut. Und dann wird sie eben noch größer. Wir haben es vorhin auch, Kurt hat es schon gelesen gehabt, Römer 5, 8, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, noch bevor wir irgendwie einen Schritt auf ihn hinzugetan haben, hat Gott schon seinen Sohn gegeben. Irgendwo anders steht doch noch als Pfand, gell? So quasi im Voraus. Und jetzt, die Antwort, jetzt, das braucht eine Antwort. Entweder wir antworten darauf und nehmen sie an, diese Liebe, oder wir gehen daran vorbei. Johannes 15, 13 sagt Jesus, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Echte Liebe kostet. Gottes Liebe ist gewollt. Oder Gott, man kann auch sagen, Gottes Liebe ist sein Wille. Gott hat sich entschieden zu lieben. Das ist nicht nur so ein Gefühl, das kommt und das geht. In dem Sinne, dass es in uns keinen Grund gibt, der ihn zwingen würde oder ermutigen, uns zu lieben. Wir können da nichts dazu tun, dass er uns liebt. Das ist seine Entscheidung, seine Souveränität. Auch seine Eigenschaft, gell? Seine Liebe kommt aus ihm selbst, aus seinem Wesen. Er ist Liebe. Wir lesen im 5. Mose 7, nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte, hat er euch erwählt und sich euch zugeneigt. Das gilt auch für uns. Luther sagte dazu, Gott liebt uns nicht, weil wir wertvoll sind. Wir sind wertvoll, weil Gott uns liebt. Das ist diese menschliche Würde, gell? Diese christliche menschliche Würde. Wir sind wertvoll, weil Gott uns liebt. 1. Johannes 4, 10. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Und dann geht es im gleichen Kapitel weiter, Vers 19. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist die Antwort des Christen. Es fängt mit Gott aber an, nicht bei uns. Es fängt bei Gott an. Er ist der Initiant der Liebe. Braucht es nicht Überwindung, jemanden zu lieben, der uns ein bisschen anekelt, ja, der uns in uns vielleicht Abscheu erregt, den wir nicht mögen, weil er so eine komische Art hat? Vielleicht müffelt er auch ein bisschen. Oder vielleicht der Nachbar da, der das schönere Auto hat als ich. Ja. Wie können wir diese Menschen lieben? Indem wir was tun? Die Wahrheit sagen, das Evangelium weitergeben. Das ist ja eigentlich die größte Art, andere Menschen zu lieben. Ihnen den Weg zu Gott zu zeigen. Nicht, will ich jetzt das sagen, nicht, dass man das jetzt, es tönt jetzt vielleicht wieder ein bisschen komisch, aber das ist die größere, das ist der größere Liebesdienst, als zum Beispiel dann ein Sandwich zu kaufen, damit jemand etwas zu essen hat. Dann lieber doch auch noch gleich das Evangelium erzählen. Das geht in die Ewigkeit. Das Sandwich bleibt in dieser Welt, geht in ihn hinein und dann wieder heraus. Aber die Ewigkeit, die bleibt. Die größte Art, die Liebe zu zeigen, ist das Evangelium zu erzählen. Und da müssen wir uns manchmal auch entscheiden, wollen wir jetzt diesen oder jene auch lieben, auch wenn sie uns ein bisschen aufregt oder uns nicht so ganz so passt. Aber Gott hat das getan. Was haben wir gesagt? Liebe ist eigentlich die Nachahmung Gottes. Gott hat das schon getan. Als wir noch seine Feinde waren, hat er seinen Sohn schon gegeben. Gott liebt den Menschen trotz seiner Sünde. Er liebt nicht die Sünde, aber er liebt den Menschen trotz seiner Sünde. Darum gab er seinen Sohn, damit man diese Sünde aus der Welt schaffen kann, damit wir wieder Gemeinschaft haben können mit ihm und er mit uns. Und wir sind aufgerufen, ihn nachzuahmen. Auch ein Punkt, den wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben. Gottes Liebe ist ewige Liebe. Gottes Liebe ist keine Liebe für den Moment, für eine bestimmte Zeit, weil es gerade so rosarot ist um einen herum. Gottes Liebe ist nicht spontan irgendwie entstanden und dann bleibt sie ein Weilchen da und dann irgendwann flaut sie so ein bisschen ab oder so. Nein, Gottes Liebe ist ewig. In der Ewigkeit, vor Grundlegung der Welt, haben wir schon gehört, entschied sich Gott, Vater, uns zu lieben und übergab uns als ein Liebesgeschenk an seinen Sohn. Können wir nachlesen, ich lese jetzt nicht alle drei Kapitel, Johannes 6, 10 und 17 kombiniert das. Und wir sind ein Liebesgeschenk an seinen Sohn. Wir sind ein Ausdruck der Liebe des Vaters zu seinem Sohn. Und dann natürlich Jeremia 31, 3, auch seine berühmte Stelle, gell? Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Diese Liebe vergeht nie, sie war schon immer da. Egal was du tust, Gottes Liebe zu dir wird nie enden. Epheser 1, 4 bis 5. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Vor Grundlegung der Welt hat er den Menschen geliebt und so auserwählt, an seinen Sohn zu glauben und dadurch heilig und sündlos vor ihm stehen zu können. Und vorherbestimmt, Christus ähnlich zu werden und seine Kinder zu werden. Vor Erschaffung der Welt, in Liebe, vor dem Biss in den Apfel. Und auch da ist die Auswirkung eben ewig. Vor Ewigkeit bis in Ewigkeit. Das ist ewige Liebe. Und dann noch, Gottes Liebe ist leidenschaftliche Liebe. Wenn wir nach all diesen Punkten jetzt irgendwie annehmen, dass Gott da gefühlslos Entscheidungen trifft, weil er ja die Auswirkungen kennt, er hat ja einen Plan und weiß, was alles passieren wird, und das alles sei nur kalte Logik wie ein Computerprogramm, dann sind wir aber weit weg von einem Verständnis für sein Herz. Gott ist leidenschaftlich in seinen Entscheidungen, in seinem Wesen. Wieder 5. Mose, Kapitel 30, Vers 9. Der Herr wird sich wiederum über dich freuen, zu deinem Besten, wie er sich für deine Väter gefreut hat. Gott ist nicht gefühlsunbeteiligt, wenn es um uns geht. Wenn wir jetzt die Liebe ein bisschen so in diesen Themenkreisen angeschaut haben, tönt das alles irgendwie so vernünftig und kopflastig. Aber Gott ist eben alles. Er hat auch, ja natürlich, er hat auch Gefühle. Die hat er auch in uns hineingelegt, als er uns nach seinem Bild geschaffen hat. Jeremia 32, 41. Und damit ich mich über sie freuen kann, ihnen wohl zu tun, und ich werde sie einpflanzen in dieses Land, in Wahrheit mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Also wenn es dann heißt im Doppelgebot, wir sollen Gott liebe von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit aller Kraft, dann sollen wir das auch freudig tun, mit einem guten Gefühl. Ah, passt uns natürlich nicht immer, das ist schon so. Das ist dann der Rebell in uns, der sagt, nein, mach du lieber deinen eigenen Willen, oder? Aber wir sind aufgerufen, dadurch, dass Gott uns schon gerettet hat und den ganzen Weg schon bereitet hat, dass wir mit Freude Antwort geben. Und das ist nicht, dass wir uns jetzt irgendwie so entscheiden müssen, ja, jetzt will ich freudig das tun, was er von mir verlangt, sondern es ist eigentlich eine Konsequenz aus der Dankbarkeit heraus. Man kann zuerst mal dankbar zu Gott kommen dankbar sein für das, was er schon getan hat. Und die Freude kommt, sie ist eigentlich eine logische Konsequenz von allem. Aber auch ein Gefühl, auch eine Haltung. Jeremia, das habe ich schon gelesen, Zephania 3,17. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe. Er wird über dich jubelnd frohlocken. Das ist nicht einfach nur so kalte Logik, oder? So 0-1en. Hä? Nein, das ist das Herz Gottes. Was tat denn der Vater des verlorenen Sohnes, als er ihn heimkehren sah? In Lukas 15, was tat er? Er hat gewartet auf ihn, gell, und hat gesagt, du hast das gemacht, du hast das gemacht. Check, check, du hast das gemacht. Nein, du hast das nicht gemacht. Ah, du hast mich verlassen und so. Müssen wir zuerst mal schauen und aufrechnen, was du Böses getan hast und Gutes getan hast. Und mal schauen, ob da ein Plus übrig bleibt oder ein Minus. Nein, hat er nicht getan. Was hat er getan?
Er ist ihm entgegengelaufen.
Ja, und nachher hat er ihn umarmt und geküsst. Und geweint. Und dann hat er ihn neu eingekleidet. Und dann ließ er ein Kalb schlachten, gell? Ja, ein Kalb schlachten. Hat ein Fest ausgerichtet, als dieser Sohn wieder zu nach Hause kam. Das ist Gottes Herz. Gott ist nicht einfach irgendwo weit weg in einem Büro da, so in einem Kämmerchen drin. Er macht da Buchhaltung und hat da eine Liste von Menschennamen, oder? Und sagt, ah ja, der ist gerettet, der ist nicht gerettet. Dann macht er da so Soll und Haben, hä? Auf seiner Buchhaltung. Nein, das ist nicht so. Gott rechnet nicht auf, in dem Sinne. Sondern er freut sich, was, über jeden? Ja, der den Weg zu ihm zurückfindet. Lukas 7, gell? Für jeden Einzelnen, der Buße tut. Der Himmel freut sich und gibt ein Fest. Und wer wohnt im Himmel? Gott. Gott freut sich und gibt ein Fest über jeden Einzelnen, der Buße tut und umkehrt. Gottes Liebe ist leidenschaftlich. Gott freut sich über dich und über mich und über jeden, der umkehrt und zu ihm zurückfindet. So sehr, dass er jeden Einzelnen eben dann untadelig und heilig machen will und auch macht, damit sie bei ihm sein können in Ewigkeit. Das ist seine Freude an der ganzen Sache und aus seiner Liebe heraus. Amen.